Hallo und herzlich willkommen zu Reingehört, dem Podcast der Reinraum- und Prozesstechnik, live von den Lounges in Karlsruhe 2026. Ich bin Susanne Beckauf und ich freue mich, mit den wichtigsten Köpfen der Reinraum- und Prozesstechnik über die Trends und Themen der Branche zu sprechen. Herzlich willkommen zurück erstmal auf den Lounges 2026. Ich habe mir gegenüber sitzen Jochen Kolb. Ich freue mich, dass du wieder da bist.
Dankeschön, ja. Freut mich auch. 2 Jahre gehen schnell vorbei, ja.
Wahnsinn, ne?
Ja,
aber es fühlt sich an, als wäre gar keine Zeit vergangen.
Absolut, ja. Gleiches Studio, bis andere Ort.
Das stimmt.
Genau.
Jochen, du arbeitest bei Biochem. Ihr seid ein Labor für biologische und chemische Analytik.
Genau, ja. Sitzen hier in Karlsruhe.
Kurzer Antwortsweg.
Ja, war ganz klasse. Im Auftragsanalytik tätig, also Qualitätskontrolle für die pharmazeutische Industrie, sind seit Anfang der 70er Jahre auf dem Markt als GMP-zertifiziertes Auftragslabor, haben auch eine Herstellererlaubnis, machen so Mikrobiologie, chemisch-physikalische Analytik und Bioanalytik, also so ein bisschen alles aus einer Hand, dass der Kunde eben ja, eine Probe einschickt und wir können im Prinzip fast alles analysieren, was er braucht, sind auch FDA registriert, haben hier am Standort 130 Mitarbeiter, haben auch noch einen kleinen zweiten Standort in Leipzig, den haben wir 2023 haben wir den eröffnet, mit einem relativ kleinen 90 Quadratmeter, 3 Mitarbeiter, wird Keimzahluntersuchung gemacht, eben für Kunden, die dort vor Ort sind und kurze Anfahrtwege einfach für die Proben brauchen. Und wir machen Zytostatika, Hormone, Antibiotika, KMR-Substanz, Betäubungsmittel, eben so das ganze Spektrum, was immer ein bisschen komplizierter, ein bisschen gefährlicher ist. Aber das können wir einfach durchführen. Ich habe gesagt, Qualitätskontrolle, Beratung machen wir, Analyse von Rohmaterialien, machen auch Methodenentwicklung, Transfers und Validierungen, Identität, Reinheit und auch Rückstandsanalytik, Reinigungsvalidierung. Das ist hier bei der Messe vielleicht auch ganz interessant. Es ist eine Reinraummesse und da unterstützt man auch bei so Reinigungsvalidierung, wenn irgendwelche Maschinen gereinigt werden, eben dass man dass sie wirklich sauber sind. Und ja gut, so ab nächstes Jahr wird man auch einen QP-Service dann anbieten, dass man auch die Freigabe von Arzneimitteln machen kann.
Okay, also das ist einiges.
Das ist so mal ganz kurzer Abriss, was man so als Pharma-Auftragslabor einfach anbieten. Ja.
Und jetzt das Spannende, vielleicht nicht für viele, für so gut wie alles, was ihr macht, braucht ihr Wasser.
Ja, natürlich. Zum Leben, zum Analysieren. Und ich habe das Thema eigentlich gewählt, weil ja auch hier auf der Messe, ist ja Reinraummesse, und alles, was im Bereich Parenteralia gemacht wird, brauchst ja Wasser. Mhm. Also das heißt, auch in der Pharmaproduktion allgemein. Ich möchte einfach so ein bisschen anschließen an einen Vortrag, den eine meiner Kolleginnen letztes Jahr gehalten hat. Da ging es um mikrobiologische Reinheit von Wasser. Und ich möchte einfach ein bisschen so einen Abriss machen, wie wird produziert, was gibt es da für Probleme, wie wird analysiert, was für Qualitäten gibt es einfach beim Wasser.
Weil es ja einfach in der Pharma vor allen Dingen, wie du ja schon gesagt hast, weit mehr ist als ein Rohstoff. Und du hast den schönen Titel Wasser, das Pharma-Elixier.
Ja, das ist mir so eingefallen, weil ich gedacht habe, man braucht es ja wirklich überall und es ist hochreguliert und es ist ein Rohstoff im Prinzip, ein Ausgangsstoff, aber nicht nur das, sondern es wird ja auch gereinigt damit. Man braucht es zur Herstellung, auch bei Wirkstoffherstellung zum Beispiel brauchst du es ja auch als Lösungsmittel und so weiter. Also weit verbreitet.
Weites Thema.
Ist bekannt.
Dann lass uns direkt reinstarten, weil also für die Bedeutung und die Einordnung in der Pharmaindustrie, was macht Wasser in der Pharmaindustrie zu so einem, sagen wir mal, eben besonderen Medium im Vergleich zu anderen Industriebereichen?
Ja, es ist ja in vielen Arzneibüchern reguliert. Also wir haben ja Wasser für pharmazeutische Zwecke. Da haben wir das europäische Arzneibuch, die USP, die GP, die das ganz genau regelt, was muss da untersucht werden, wie muss es hergestellt werden. Und klar, es gibt natürlich auch dann als Ausgangsstoff für dieses Wasser eben auch Trinkwasser. Das ist ja andersweitig reguliert. Trinkwasserverordnung machen wir nicht. Aber es ist ja wirklich auch hoch untersucht und von der Qualität her auch sehr hochstehend. Aber wie gesagt, da wird einfach nur mal eine besondere Schippe nochmal draufgelegt auf das Wasser für pharmazeutische Zwecke.
Ihr habt andere Anforderungen
als natürlich.
An Trinkwasser.
Genau. Also richtig, ganz genau. Also man kann nicht einfach nur das Wasser aus der Leitung nehmen, obwohl das ja auch sauber ist und gut ist.
Also je nach Leitung würde ich jetzt mal behaupten.
Ja gut, je nachdem wie alt auch die Leitung ist und so weiter, klar.
Na, weil wenn wir es genau betrachten, ich musste gerade daran denken, dass ich wohne am Rande des Odenwalds und das klingt jetzt sehr romantisch. Ich wohne in der Stadt, aber wir haben einige Quellen und die waren teilweise früher Trinkwasserquellen und heute ist da ganz klar bezeichnet eben kein Trinkwasser mehr. Jetzt kann man darüber streiten, ist das, weil man nicht mehr so viel Wasser holen soll, aber durch alles, was natürlich runterkommt auf diese Erde und was dann da drin ist, hat vieles tatsächlich keine Trinkwasserqualität mehr. Also selbst das Wasser, nicht nur die Rohre.
Ja genau. Es gibt da verschiedene Qualitäten natürlich auch, die vom Trinkwasser ausgehen. Aber es muss ja nochmal speziell aufgearbeitet werden, dieses Wasser. Also was an Trinkwasser reinkommt in die Arzneimittelproduktion, wird ja dann nochmal speziell aufgearbeitet durch Umkehrosmose, durch Destillation und muss einfach nochmal besonders gereinigt werden. Und da gibt es eben auch verschiedene Qualitäten. Das europäische Arzneibuch, die USP, das japanische Arzneibuch haben sich da relativ gut geeinigt auf Wasser für Injektionszwecke und gereinigtes Wasser. Da sind die Monographien harmonisiert. Also das heißt, alle drei Arzneibücher haben das eigentlich ganz gut geregelt. Winzige Unterschiede gibt es da in empfohlenen Temperaturen, wie es zirkulieren muss. Die USP gibt da ein bisschen noch was anderes vor. Aber das ist eigentlich sehr, sehr klar geregelt.
Worin sind die sich einig? Was besagen die?
Das sind die ganzen Spezifikationen, wie der Herstellprozess laufen soll, wie die Analyse laufen soll, also Leitfähigkeit, mikrobiologische Reinheit, Endotoxine, TOC, pH-Wert. Das sind die Spezifikationen alle gleich. Also da sind sie sich einig, der eine sagt nicht irgendwas anders wie der andere. Also insofern, da haben wir eine Harmonisierung, eigentlich annähernd eine weltweite Harmonisierung. Das Europäische Arzneibuch hat noch so eine extra Monographie für Preparations for Extracts oder in der USP gibt es noch Wasser für Dialyse oder reinen Dampf oder die GP hat noch eine Monographie für nur Wasser. Aber ich denke, das sind so Spezialitäten, das fällt jetzt bei der Produktion nicht so ins Gewicht, was man da jetzt dann verwendet. Ich denke, gereinigtes Wasser für Injektionszwecke ist das Entscheidende.
Genau. Also ich möchte dich in deinem Gedankengang nicht unterbrechen. Sag mir, falls das später nochmal auftaucht. Wo liegen denn aus deiner Sicht die größten Risiken im Umgang mit dem pharmazeutischen Wasser? Wenn die sich jetzt alle relativ einig sind, was die Qualitätsstufen oder die Wasserqualität angeht, wo haben wir da die Risiken? Also jetzt
wir hatten letztes Jahr einen Vortrag von der Dr. Olga Sucedo, hier eine Kollegin von uns auf The Launches, die hat es für mikrobiologische Qualität Wasser, hat sie was vortragen. Und ich denke, das ist so ein Punkt, wo man wahrscheinlich die größte Gefahr hat, weil es gibt ja auch diesen Effekt Biofilm in einer Wasseranlage. Da können die sind ja kleine schlaue Kerlchen, da gibt es welche, die haben so schleimumhüllende Zellen, die heften sich auch eine glatte Oberfläche an, können da wachsen, sind auch geschützt durch diesen Schleim vor Temperatur, vor Chemikalien und so weiter. Wir hatten das mal, ich habe vor 15 Jahren, fast schon länger her, seit fast 20 Jahren herstellenden Betrieb gearbeitet. Da hat man auch so einen Fall, eine Ringleitung hat man. Und die mikrobiellen Zahlen sind so schleichend immer größer worden, immer mehr worden. Und irgendwann mal waren sie halt wirklich grenzwertig schon. Mhm. Also war schon, oh Gott, was machen wir denn da? Ja klar, war so ein Thema mit Biofilm. Schauen, haben wir Totvolumina, haben wir irgendwelche Stichleitungen, ist irgendwas. Wir haben eine Firma beauftragt, die sanitisiert. Also die hat das Tisch mal mit Heißwasser alles durchgespült, richtig super heiß und sauber gemacht. Ja gut, aber nach 3-4 Monaten war es wieder da. Also die waren richtig resistent, die Kerls. Und gut, dann sind wir mit H2O2 und heißem Wasser rangegangen. Dann war es irgendwann gut. Auch nochmal die ganzen Totleitungen nochmal überprüft, die ganzen Stichleitungen, die Totvoluminas nochmal überprüft. Kriegt man wieder in den Griff, aber ich meine, so eine Produktion steht dann halt einfach.
Ja, ja.
Gut, klar, man kann Wasser auch in Container kaufen, das haben wir dann gemacht, dass man da so 10, 20 Liter Wassercontainer kauft hat, das ist halt auch ein riesen Umgehen. Vorher machst du ja bloß die Ringleitung auf, lässt das Wasser in die Maschine reinlaufen und so musst du einen Container nehmen, einen Kanister und den dann reinschütten.
Und das ist in einem Reinraum ja auch gar nicht so leicht mit so einem Container und alle.
Das macht auch keinen Spaß, auf gar keinen Fall. Ja klar, auf was muss man so achten? Halt immer auf glatte Oberflächen, wenn man sowas macht, eben auch Schweißnähte, dass die möglichst glatt sind im Innenbereich, Bewegung des Wassers im Tank, möglichst schnelle Strömung, dass sich da nichts ablagern kann und wenn es irgendwie halt geht, Wassertemperaturen über 65 Grad einfach in diese Ringleitung haben.
Jetzt, wo du das sagst, mit diesen Schweißnähten, würde es ausreichen, ich meine, das ist natürlich auch super kompliziert, aber würde es ausreichen, Wasserproben an einzelnen Stellen zu nehmen oder musst du das ganze System?
Ja, das wird eigentlich beim Monitoring wird das an Einzelstellen gemacht. Mhm. Also da macht man so einen Plan und schaut sich mal an, wo nehmen wir das Wasser, vielleicht auch rollierend, an den kritischen Stellen. Man muss ja so risikobasiert arbeiten und schauen, was sind die kritischen Entnahmestellen. Es ist da vielleicht irgendwo vielleicht eine Stichleitung zu einer Maschine. Geht ja manchmal nicht, dass man sie zu 100% dann in den Loop einbinden kann. Mhm. Da muss man halt dann häufiger die Proben ziehen. Und ja, das ist halt auch so eine Wissenschaft, wie ziehe ich eine Probe, dass mir da beim Probenzug nichts reinkommt. Das ist ja auch nochmal so ein Ding mit Abflammen und dann Vorlauf und dann lässt man die Probe dann reinlaufen, macht wieder möglichst schnell zu.
Aber es ist auch wieder eine Gefahr, Risiko,
absolut,
wie du ein System verunreinigen kannst.
Ja, also insofern denke ich mal, ist, wie du schon vorhin gefragt hast, die größte Schwierigkeit ist dass die mikrobielle Reinheit an der ganzen Sache.
Ja.
Ich glaube, dass wir schon so gut sind, dass aus der Leitung jetzt keine Schwermetalle oder Ähnliches irgendwie rausgelöst wird. Klar, das überprüft man dann auch, kann man bei der Qualifizierung von der Wasserleitung. Bei Edelstahl ist die Gefahr, denke ich mal, relativ gering.
Ja.
Aber gut, klar, kann auch mal ein Fehler passieren, dass man irgendwo eine Kupferleitung mit einer Edelstahlleitung verbindet, dann hast du ein Potenzial, dann löst sie natürlich mehr raus.
Mhm.
Kann passieren. Sollte aber natürlich nicht.
Deswegen, das so typische Schwachstellen, die du in deiner Praxis
Könnte passieren, dass dann irgendwo mal was passiert. Gut, man macht ja auch eine Opferanode oder Opferelektrode hin aus Magnesium, dann kann sich da eigentlich nicht viel rauslösen. Aber gut. Aber nochmal drauf zurück, ich denke, die mikrobielle Gefahr ist wahrscheinlich die größte. Ja.
Okay.
Ja, und ich denke, was können wir leisten von der BioChem? Das sind halt die Untersuchungen. Ne?
Mhm.
Ja.
Mhm.
Wir haben ja das ganze Portfolio an Wasseruntersuchungen. Da haben wir die gratis für so Wasser, das in der Ringleitung produziert wird. Da hat das Arzneibuch diesen WFI im Bulk, also das heißt selbst hergestelltes. Dann gibt es das noch in Container, da sind die Anforderungen ein bisschen anders. Aber zum Beispiel, wenn jetzt ein Kunde uns wenn der das selber herstellt, uns dann schickt, dann können wir Leitfähigkeit, das mikrobiologische Monitoring, TOC, also Total Organic Carbon, das ist so ein Summenparameter, da sieht man einfach, wie viel organische Belastung ist da noch drin, egal woher sie auch kommt. Dann der pH-Wert oder Aluminium können wir machen für Dialyselösungen. Das ist wirklich spezifisch nur für Dialyselösungen, das Aluminium. Und dann gibt es noch den Parameter Endotoxin, LAL. Das ist auch eine tolle Sache. Da hat jetzt das europäische Arzneibuch, war da jetzt der Vorreiter und hat zum LAL, zum Endotoxin-Test, noch den RFC-Test aufgenommen. Als erstes Arzneibuch, die USP hat es nicht, die GP auch noch nicht, vielleicht ziehen sie dann nach. Der LAL, das sieht man ja, das sind solche Toxine, die eben Mikroorganismen produzieren.
Mhm.
Und da wird zur Analyse so ein Lysat von Pfeilschwanzkrebs verwendet. Der lebt an der Ostküste USA.
Ja.
Da wird er auch gefangen, wird dann...
haben wir schon mal gehört.
Genau, also wird zur Ader gelassen und... Genau, und dieses Lysat wird dann verwendet, eben um die Analyse vom LAL zu machen. Jetzt gibt es den RFC-Test, der ist nachhaltiger, der ist synthetisch hergestellt. Da braucht man diese Tiere nicht mehr quälen. Also, ja, ich weiß nicht, ob sie gequält sind. Die können ja nicht sagen, ob sie Schmerzen haben oder nicht. Aber man braucht sie nicht mehr.
Ja.
Man kann sie mit dem RFC-Test machen. Und das ist der rekombinante Faktor-C-Test. Und den können wir auch. Also da, das haben wir auch am Start. Haben jetzt auch einen Kunde, der hat jetzt komplett umgestellt, seine Wasseranalyse von LAL auf RFC. Und denk mal, das ist auch die Zukunft, dass man eben dann etwas nachhaltiger analysieren kann.
Wollte ich dich gerade fragen, welche Anforderungen oder neue Anforderungen oder technologische Entwicklung oder eben, wie würde man das jetzt nennen, organische Entwicklung?
Nachhaltig.
genau. Du im Umgang mit dem pharmazeutischen Wasser denn beobachten kannst.
Ja, das wäre natürlich jetzt mal so der allerwichtigste neue Einführung vom europäischen Arzneibuch, eben diesen Test auf den synthetischen Test umzustellen. Sicherlich kann man da auch in andere Sachen etwas nachhaltiger werden. Wir haben jetzt zum Beispiel neue TOC-Geräte, die messen auch nicht nur TO, sondern TN kann man auch gleich mitmessen. Klar, da kann man dann in einem Lauf vielleicht auch mehrere Parameter machen. Und gut, wenn man dann auch das Wasser in Container misst, dann gibt es noch andere Parameter wie oxidierbare Substanz, Verdampfungsrückstand, Partikel und auch die Sterilität. Und dabei die Sterilität.
Ach, ich habe Sterilität verstanden und dachte...
Okay, Entschuldigung, da war ich zu schnell.
Kein Problem, wenn ich da... Das kenne ich nicht.
Nee, aber Sterilität.
Ja, das kenne ich.
Also bei der Sterilität, da gibt es ja auch ganz tolle, nachhaltige, schnelle Methoden mittlerweile. Also nicht mehr diese, die wird noch standardmäßig durchgeführt, die braucht 14 Tage. Also es wird über einen Filter, wird das Wasser gefiltert, dann in Caso oder Thio-Bouillon gegeben. Es müssen aber zwei Bouillons bebrütet werden. Und dann schaut man nach 14 Tagen, ob da irgendwas wächst, ob das trüb wird. Ja, das ist der klassische Test. Und da gibt es jetzt auch mittlerweile dann auch viel, viel schnellere Tests, die es innerhalb von manchmal 3 Tagen, von 7 Tagen das messen. Die haben wir aber noch nicht am Start. Also da müssen wir noch schauen, wie wir die etablieren können. Dann kann man natürlich auch solche Messungen viel schneller durchführen, mit weniger Aufwand. Das wäre auch eine Neuerung, die man so im Blick haben, dass man die Sterilität einfach dann auch schneller machen kann. Aber da braucht man auch vom Arzneibuch einfach dann auch die Freigabe, beziehungsweise es muss da rein, dass man das auch mit den Methoden machen können. Gut, da gibt's schon Kapitel, wo man sich dran anlehnen kann. Wenn man es dann validiert und macht, dann kann man es auch verwenden. Aber das wären so die zwei größten Neuerungen, denke ich mal, die im analytischen Bereich für Wasser eben jetzt so anstehen. Und ja, da sind wir dran.
Lass mich da nochmal kurz einhaken, weil das ist mir bisher komplett entfallen. 14 Tage ist Standardzeit nur für Sterilität oder auch für die Wasseranalytik?
Generell für Sterilität.
Muss 14 Tage, wenn ich das mache, das ganze System, die ganze Produktion, wie oft macht man sowas?
Also macht man am Ende der Produktion üblicherweise.
Nach jeder Produktion
muss die Sterilität von jedem Fertigarzneimittel geprüft werden. Und wenn ich Wasser in einem Kanister verkaufe oder in einer Ampulle verkaufe, dann muss ich die Sterilität auch machen. Also das heißt, das muss eben diese 14 Tage geprüft werden. Und bei Fertigarzneimitteln steht es ja in der Zulassung drin. Und da steht auch das Kapitel aus dem Arzneibuch drin. Und solange das in der Zulassung steht, muss ich es eben genauso machen, wie es in der Zulassung steht. Oder wenn es ein Rohstoff ist, eben wie es im Arzneibuch in der Monographie steht. Und dann sind es die 14 Tage aktuell. Und das ist einfach im Arzneibuch so vorgegeben. Und dann muss unser Kunde, also der Hersteller, muss einfach dann die 14 Tage warten, bis er dann die Ware verkaufen kann.
Okay.
Mindestens. Also meines kostet ja noch Zeit, die Probe zu uns zu schicken, dann aufzuarbeiten. Also kann dann schon 17, 18, 19 Tage mal dauern, bis dann das Ergebnis vorliegt, bis dann die Ware raus darf. Gut, der Kunde nutzt es dann oft dass es vielleicht schon Freigabe zum Versand macht. Dass es einfach auf den Lastwagen gibt und dann geht es schon mal ein paar Tage
Minimum unterwegs. 14 Tage, Minimum sagen wir mal 16. Was würdest du denn da sagen, unterscheidet gute Wasseranalytik von dieser rein formalen Pflichterfüllung? Oder gibt es da überhaupt was? Oder ist das alles wirklich so festgelegt?
Es ist sehr festgelegt. Okay, also man muss entsprechend GMP eben alles dokumentieren, alles entsprechend den Vorgaben ganz genau machen. Man muss sich auch natürlich sauber dokumentieren. Und das, glaube ich, das machen alle Labore, die ein GMP-Zertifikat, eine Herstellererlaubnis haben. Da kann man wahrscheinlich jetzt nicht sagen, die machen es schlechter, die machen es besser.
Mhm. Es also hätte ja sein können, dass es dann...
Ja, so schwarze Schafe vielleicht gibt.
Also, das ist so, wir machen so, die 1 und die 1 plus, weißt du? Ja, ich dachte, da gibt es dann vielleicht noch Monster.
Nee, also ich denke, vielfach machen herstellende Betriebe auch Online-Messungen. Da geht es dann natürlich viel, viel schneller. TOC-Online-Messungen und so weiter. Dann brauchen sie die Probe nicht schicken und nicht ziehen und uns auch nicht schicken. Ich meine, sowas ist natürlich auch eine elegante Lösung, dass man es dann mit einer Elektrode macht, mit einer validierten, qualifizierten Messeinrichtung. Aber ich denke, das sind wir... Wenn ich so über die Landschaft gucke, was Auftragslabore angeht oder auch bei den Herstellern selber, die QK-Labore, habe ich auch schon in einem gearbeitet, da gibt es sich von der Qualität her sicher nicht viel. Also müssen alle wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level in Europa, was die ganze GMP-Analytik angeht.
Ich schätze mal, dass die Dinge, die du gesagt hast, den meisten in der Pharmabranche bewusst sind, auch wenn sie es garantiert nicht alle so wissen wie das, was du jetzt natürlich formuliert hast. Gibt es irgendwas, was vielleicht auch branchenintern eine, nennen wir es mal, Überraschung wäre in dem Bereich oder rund um das Thema Wasser als Pharma-Elixier?
Eine Überraschung. Spannend, ja. gut, ich meine, manchmal überraschen einen auch die Behörden. Wenn irgendwelche Regularien erstellt werden, da gab es jetzt in letzter Zeit auch mal die Überlegung von manchen Behörden, Nitrosamine im Wasser prüfen zu lassen, weil vielleicht ein Eintrag von diesen Giftstoffen eventuell übers Trinkwasser kommen könnte. Das wäre sowas. Dann gibt es auch gerade von der EMA eine Überlegung, PFAS, also diese Ewigkeitschemikalien mal überprüfen zu lassen.
Die PFAS heißen
ja,
die?
Genau.
Ah, ich habe die immer PFAS genannt.
Ja, kann man vielleicht auch so sagen.
Aber ich bin
diese Substanzen fluoriert, einfach die du nicht mal rauskriegst aus dem ganzen Weltsystem im Prinzip. Und da gibt es aktuell von der Umweltagentur der EU eine Richtlinie und da wollte die EMA sich überlegen, ob sie da irgendwie sich anhängt und dann wird es auch irgendwann bei der Arzneimittel kommen, dass man eben diese Chemikalien auch bei uns prüfen. Haben mittlerweile ein LCMS, könnten wir machen. An die Nitrosamine sind wir gerade schon dran.
Ja.
Also das war dann jetzt, das war eine kurze Überraschung, wo es dann heißt, die Wasseranalytik könnte auch Nitrosamin-Untersuchungen beinhalten. Das wäre kein Thema, das können wir machen. Bei den PFAS, da müssen wir mal noch gucken, wie wir da rangehen. Aber da gibt es auch Analysenmethoden. Wir haben, wie gesagt, eine MSMS-Technik, da kommen wir sehr weit runter von der Analyse, von der Nachweisgrenze.
Also was wäre denn die Nachweisgrenze?
Oh, da liegen wir irgendwo beim Nanogramm pro Milliliter. Also da kommen wir sehr, sehr weit runter, denke ich. Also das könnten wir uns,
da unterscheidet sich ja auch, wenn wir bei den verschiedenen Wasser,
die Wasserqualität oder
weil tatsächlich die PFAS, die sind mir jetzt auch begegnet im Zuge. Was möchten wir für unser Zuhause, für einen Wasserfilter, was muss der abdecken, was nicht? Und dann gibt's ja diese sehr, nennen wir es mal, sehr sexy Varianten mit, ich habe Warmwasser und Kaltwasser über meinen Wasserhahn, die ja tatsächlich sehr, sehr wenig nicht abdecken. Die sind nur sexy und brauchbar für heiß. Und beim Heißwasser hört es schon auf. Da ist nur das Kaltwasser dann gefiltert, das Heiße dann schon nicht mehr.
Ja, klar, weil also, das hält so Filter dann vielleicht nicht aus. Keine
richtig,
Ahnung.
Ja, richtig. Ja. Und genau, also das hat tatsächlich meinen Alltag jetzt auch schon berührt.
Ja, es tritt natürlich in jeden Lebensbereich, weil die tauchen ja überall auf. Ne? Und vor allem, gut, kam jetzt eigentlich so auch über die Umweltschiene dann auch in die Trinkwassersache rein, auch dann in Lebensmittel. Klar, ich meine, der Mensch konsumiert natürlich viel mehr Trinkwasser, viel mehr Lebensmittel. Mhm. Da sind natürlich dann die Einträge von solchen Substanzen deutlich höher, als wie wenn das jetzt über Arzneimittel geht. Man nimmt halt 2-3 Pillen pro Tag oder vielleicht mehr, je nachdem, wenn du krank bist, kriegst du eine Infusion und so weiter. Ja, gut, das hat die Gefahr, wenn das dann Parenteral bekommst, dann kommst du ja direkt, ne? Dann kriegt man es ja direkt in die Vene. Und insofern, wäre es jetzt nicht verwunderlich, wäre es gerade, wir haben so ein bisschen auf dem Radar, weil du von Überraschungen gesprochen hast. Ja, es kann sein, dass sowas dann kommt und wird aber oft ja dann vorangekündigt. Wir haben so ein bisschen im Blick, so ganz überraschend wäre es jetzt nicht. Aber jetzt müssen wir mal abwarten, was da kommt und als Auftragslabor sind wir natürlich da abhängig, ob es ein Kunde dann auch haben möchte, die Analyse.
Ja. Ja. Ich öffne mal den Raum komplett der Reinraum- und Prozesstechnikbranche. Sag mir, ob du dazu überhaupt eine Aussage machen kannst. Was können wir denn vielleicht Menschen mitgeben? Wirklich Trinkwasserqualität zu Hause. Was gibt es Filter, die Sinn machen? Gibt es Filter, die keinen Sinn machen? Gibt es Filter, die verkauft werden und keinen Sinn machen? Oder was würdest du denn empfehlen? Was hast du zu Hause?
Also zu Hause haben wir keinen Filter. Gut, da gab's mal Untersuchungen, dass man da schon sehr vorsichtig sein muss mit der Hygiene, dass sich eben in solche Filter auch mikrobielle Belastungen reinschleichen kann, weil du kannst ja nicht prüfen. Ne? Du hast ja kein Mikrobiolabor oder gut, du kannst auch dann Filter immer mal wieder überprüfen. Also da muss man schon darauf achten, dass das einfach sauber ist, den vielleicht auch, wenn es irgendwie geht, dann mal heiß macht oder ähnliches. Also insofern sind wir da jetzt, ich persönlich, nicht auf Filter unterwegs, sondern wir nehmen das Trinkwasser so, wie es aus der Leitung kommt.
Ja.
Von Haus aus bin ich Lebensmittelchemiker, habe so mal vor 20 Jahren auch die Analysen gemacht. Das ist vielleicht schon 25 Jahre her, aber ist ja wurscht. Also insofern, das Trinkwasser ist gut und okay. Also ja, also wenn man Filter gut behandelt, gut regeneriert, denke mal, ist eine ganz gute Sache. Da hat sich die Technik ja auch weiterentwickelt, mit Schadstoffe adsorbieren, beziehungsweise die man dann rausholt. Gerade jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, mit der PFAS, dass dir das da in dem Rahmen über den Weg gelaufen ist. Klar, da kann man solche Sachen natürlich abfangen.
Mhm.
Und muss, denke ich mal, jeder für sich selber entscheiden, ob das eine gute Lösung ist oder nicht. Ob das eine Risiko, ob ich das im Griff habe, dass das mikrobielle Wachstum eben unterdrückt wird und ich trotzdem dann die positiven Eigenschaften von diesen Filtern dann für mich habe. Aber wie gesagt, ist eine Sache, da muss jeder selber entscheiden, ob er das möchte oder nicht.
Und vor allen Dingen finde ich total spannend, jetzt macht man sich ja vielleicht viele Gedanken um diese Filter, auch in seinem privaten Leben. Aber dass es eben darum geht, dass man vielleicht auch dieses Gehäuse und alles da mal reinigt, weil dann habe ich vielleicht zig Filter und alle Filter haben aber jetzt schon eine Anlage oder irgendwas und dann verschlimmere ich das vielleicht sogar noch.
Dann hast du einen Biofilm irgendwo drin.
Richtig. Und den sehen und wir nicht und schmecken ihn nicht. Ja, Wahnsinn.
Richtig, genau, ja.
Ja.
Und das Problem haben die Reinraum, oder vielmehr die Hersteller im Reinraum ja auch, die WFI haben. Da muss man auch mal gucken. Gut, die machen das Monitoring, sind verpflichtet auch zum Monitoring. Das hast du halt bei deinem Filter zu Hause nicht. Ne?
Nee, aber da fängt wieder ein spannendes Thema an. Was überprüfe ich nicht? Kann ich mir um alles Gedanken machen?
Ja.
Ist es, genau.
Genau, ja.
Super, wir haben nur einen kleinen Teil wahrscheinlich besprechen können von diesem großen Wasserthema. Aber es war schon sehr spannend. Ich danke dir dafür, Jochen.
Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich auch sehr gefreut.
Und wir sind ja jetzt erst am Anfang der Launches.
Genau,
also
richtig.
Wir sind ganz früh.
Ja.
Es wird garantiert noch spannend und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit.
Dankeschön, vielen Dank.
Das war Reingehört, der Podcast der Reinraum- und Prozesstechnik.
Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Und wenn Sie keinen Podcast mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie Reingehört in Ihrer favorisierten Podcast-App und bewerten Sie uns gerne mit 5 Sternen.